Wann warst du denn das letzte Mal online bei Facebook?
Heute Morgen
Ehrlich, und was hast du gemacht?
mich vorbereitet.
Aber mal ganz ehrlich, das letzte Mal ist schon länger
Tatsächlich.
her, oder?
Nein, nein, tatsächlich. Heute Morgen wollte ich mal schauen, welche Applikationen da in der Zwischenzeit bei Facebook möglich sind, weil ich tatsächlich nahezu untot bin bei Facebook, aber mich natürlich professionell vorbereiten wollte auf die heutige Folge.
Apropos Untot und Tod, ja. Es trägt sich ja nach wie vor das Gerücht, dass irgendwann mehr Tote bei Facebook sind als Lebendige. Ob das wirklich stimmt, ihr Lieben, das werden wir heute unter anderem behandeln hier bei Benzmann, eurem Podcast rund um Management und Märkte.
So ist es.
Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay.
Und damit hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von bei Benzmann. Nein, lieber Karl-Christian, du bist ja richtig gut drauf. Was ist denn da los? Lag das an dem kalt gebrühten Tee, den ich dir vorher serviert hatte?
Nee, ehrlich gesagt an diesem Hello, das du in die Community absonderst. Und ja, über Community reden wir ja auch heute.
Oh, was für ein Spoiler,
Eine
ey.
Einleitung.
Du bist der Meister der Anmoderation und
Absolut.
machst mir ja wirklich schon Konkurrenz, mein Gutster.
Ich habe ja
Ja,
von dem Besten gelernt.
ja. Ach, ihr Lieben, schön, dass ihr immer noch dran seid. Es wird ab jetzt wird's besser.
Wer weiß.
Ja. Karl-Christian, wir sprechen heute über die größte Online-Community der Welt. Nachdem wir ja das letzte Mal über den größten Verein der Welt gesprochen haben, Bayern München, hier vielleicht nochmal eine Rückfrage. Hast du denn die Nachwirkungen unserer letzten Folge überstanden als 1860er, als Löwe?
Naja, ich bin ja immer noch der Meinung, dass Boca Juniors
Okay.
der größere Verein ist. Aber nein, also Spaß beiseite. Ich denke, der Versuch, das auf eine neutrale, professionelle Ebene zu heben, ist gelungen.
Ach, wir sprechen in unserer Nummer 1 Staffel heute über die größte Online-Community der Welt. Ihr erinnert euch, diese Staffel, die wir in diesem Jahr fahren werden und bei welcher ihr herzlich eingeladen seid, den Nummer 1 Zug mitzunehmen. Diese Nummer 1 Staffel soll dazu dienen, euch zu verraten, was machen eigentlich die Besten der Besten richtig und wie können sie ihren ersten Platz halten und wie kommt man vor allen Dingen dorthin und was sollte man auch tunlichst vermeiden. Das ist der Inhalt unserer Nummer 1 Staffel und hier werden wir immer einen besonderen Blick auf das Thema Management werfen und wir werden einen besonderen Blick auf das Thema Märkte werfen. Und jetzt können wir es natürlich gerne auflösen, ihr Lieben, ihr wisst es ganz genau. Die Nummer 1 Plattform, die Nummer 1 Online-Community der Welt ist TikTok nicht. Und Instagram ist es nämlich auch nicht und WeChat ist es auch nicht. Selbst wenn der ein oder andere von euch selten im besagten Netzwerk unterwegs ist, kann man nach wie vor mit Fug und Recht behaupten, die Nummer 1 der Welt ist, lieber Karl Christian,
Facebook immer noch.
immer noch Facebook. Und über Facebook möchten wir uns heute unterhalten. Ich werde mich bemühen, euch mal wieder ein paar Kennzahlen zu Facebook zu vermitteln. Und das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Facebook hat nach Anzahl der Nutzer den ersten Rang weltweit mit rund 3 Milliarden Nutzer. Das finde ich unfassbar, lieber Karl Christian. Wenn du überlegst, auf dem Planeten leben, sagen wir mal, rund 8 Milliarden Menschen und 3 Milliarden haben einen Facebook-Account und sind Facebook-Nutzer. Wie krass ist das denn?
Ja, absolut. Also mich hat es tatsächlich doch auch noch mal gewundert, dass Facebook immer noch so dominant ist in der Vorbereitung. Das hätte ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so wahrgenommen und gar nicht mehr
Überhaupt
so
nicht.
erwartet. Aber wir kommen ja tatsächlich insbesondere auf die Frage der Relevanz noch mal zu sprechen. Und da hat man eben so den Eindruck, andere soziale Netzwerke sind uns in der Zwischenzeit präsenter. Und ich glaube schon, dass das durchaus auch eine Herausforderung ist für den Mutterkonzern von Facebook, also Meta. Weil Mark Zuckerberg hat ja tatsächlich zwischenzeitlich einen Move vorgenommen und Facebook eigentlich eingereiht in weitere Anwendungen, die durch die Konzernmutter Meta verbunden sind. Aber dass Facebook immer noch so relevant ist, war tatsächlich für mich auch eine Überraschung.
Und wenn wir schon mal über die sozialen Netzwerke sprechen und ihre Rangfolge, dann sollten wir vielleicht auch noch über den zweiten, dritten, vierten, fünften sprechen. Also auf zweiter Stelle ist YouTube. Hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Ja, gehört ja zum Alphabet-Konzern, also sprich Google mit rund 2,5 Milliarden. Dann folgt schon WhatsApp mit 2 Milliarden auf einer Höhe mit Instagram.
Sind wir aber wieder bei Meta.
Ja, ganz genau. Absolut. Und dann haben wir TikTok mit 1,5 Milliarden vor WeChat mit 1,3 Milliarden und so weiter und so fort. Also, ich glaube, was man schon auch bei dieser Statistik sehen kann, ist, dass die Nummer 1 ziemlich abgeschlagen ist zwischen Nummer 2 und 3. Vor allen Dingen, wenn du die Nummer 3 und 4 noch nimmst, also WhatsApp und Instagram, dann gehört das ja ebenfalls auch zum Meta-Konzern. Ist das nicht eine Position, Karl Christian, die unerreichbar ist für jeden anderen?
Das ist natürlich eine gute Frage, weil ich denke, wir vergleichen hier ja auch sehr, sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle. Also Alphabet versus Meta hat ja ein Stück weit andere Wurzeln und auch ein Stück weit andere Ausprägungen. Und ich denke, dass Meta so führend ist im Bereich der sozialen Netzwerke, hat natürlich sehr auch damit zu tun, dass sie von vornherein eigentlich ja nur in Anführungszeichen diesen Geschäftszweck verfolgt hatten. Während Google kommt ja tatsächlich aus einer ursprünglichen Suchfunktion, die sich immer weiterentwickelt hat und wo man eben festgestellt hat, dass diese Suche eine ähnliche Kundenbindung ermöglicht, wie das vormals in den sozialen Netzwerken angestrebt war. Also von daher, glaube ich, ist es eher ein Nebeneffekt, um das nochmal vielleicht auch so ganz deutlich zu sagen, bei Alphabet, während bei Facebook ist es natürlich der originärste Geschäftszweck, diese sozialen Netzwerke zu betreiben.
Als ich mir diese Zahlen angeschaut hatte, war mein erster Eindruck beziehungsweise meine erste Idee, wo ist denn dort hier eigentlich eine Regulierung und wo,
ja,
werden, denn hier
spannend.
Und wo werden denn hier eigentlich Konzentrationen vermieden? Weißt du, wenn du dir anschaust, du hast eigentlich überall auf diesem Planeten, hast du irgendwelche Wächter, die sich Konzentrationen genauer anschauen, ja, und versuchen, diese zu vermeiden. Also, ja, immer dort, wo ein Marktversagen sozusagen, ja, herrscht, tritt die Politik in Kraft und hier hast du global betrachtet einen absoluten Monopolisten,
ja,
der allerdings alles andere als reguliert zu sein scheint. Ganz im Gegenteil.
Ja, und der in der Zwischenzeit natürlich auch nicht nur über den Algorithmus, sondern in der Zwischenzeit auch über seine zusätzlichen Dienste sehr auf die Meinungsbildung einwirkt. Also die Herausforderungen, Facebook und damit den Meta-Konzern zu beherrschen, sind ja tatsächlich vielfältig. Und da gibt es ja eine ganze Reihe von behördlichen Verfahren, sowohl in Amerika als auch in Europa und wahrscheinlich auch noch in anderen Jurisdiktionen, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt hatten. Und Facebook hat ja tatsächlich auch eine recht unrühmliche Rolle gespielt, gerade was die Meinungsbeeinflussung vor Wahlen oder Ähnlichem angeht.
Da hatte ich übrigens gerade eine interessante Pressemitteilung erhalten von VD. Du kennst VD,
ja,
den
ja,
Outdoor Ausstatter, sitzt ja in der Nähe vom Bodensee, genau gesagt in Tettnang. Sehr bekannt auch für das Thema Nachhaltigkeit, haben da zig Preise schon eingeheimst. Mit Antje von Dewitz hatte ich auch, ja, vor einiger Zeit, Der CEO, hatte ich vor einiger Zeit auch mal ein Interview gemacht, ein ganz spannendes, tolles Unternehmen. Und die hatten eine Pressemitteilung kürzlich verschickt, bei welcher sie gesagt hatten, dass sie sich aus den Sozialnetzwerken zurückziehen werden. Und allen voran mit X, also vormals Twitter, starten. Was kannst du dir vorstellen, was der Grund dafür ist?
Puh, also dass man sich aus sozialen Netzwerken zurückzieht, das kann ich nachvollziehen. Das ist, glaube ich, tatsächlich auch ein Phänomen, dem eben, wie gesagt, gerade Facebook ein Stück weit unterfällt. Warum man als Unternehmen unbedingt auf X setzt, das kann ich jetzt nicht so zwangsläufig nachvollziehen.
Oder auch andere sozialen Netzwerke.
Weil, wie gesagt, also ich muss ehrlich sagen, dass X auch so eine Unternehmung ist, bei der ich selber gewisse Skepsis entwickle. Und das auch nicht erst seit der Übernahme durch Elon Musk, sondern auch vorher hatte ich bei Twitter so ein bisschen den Eindruck, dass wir dort ebenfalls die gleiche ungeregelte und aber noch wesentlich dynamischere und wesentlich stärker auf Meinungsbildung abgehobene Plattform haben als bei Facebook. Facebook ist dagegen relativ undynamisch.
Also insgesamt ging es VD schon darum, sich nicht nur aus X, sondern auch aus anderen Netzwerken zurückzuziehen.
Ach, dann habe ich es falsch verstanden. Ich habe verstanden, dass sie auf X wechseln.
Nee, ja, so. Also nicht nur dort, sondern okay. auch andere. Der konkrete Grund dafür ist, dass VD davon ausgeht, dass in dem Superwahljahr sozusagen, ja, also im amerikanischen Wahljahr, das ganze Thema Fake News und Hate Speech natürlich auch in Verbindung mit den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz und sonstigen Aktivitäten, die du ja tagtäglich auch im Cybercrime-Bereich mitbekommst, so drastisch an Fahrt gewinnen wird, dass schlichtweg ein solches Umfeld für eine nachhaltige Marke, wie es eben VD auch sein möchte, nicht mehr entsprechend ist. Ja, also starke Marken suchen starke, vor allen Dingen auch glaubwürdige Umfelder. Kann man denn jetzt feststellen, dass, wenn das jetzt, sagen wir, ein doch recht innovatives Unternehmen wie VD macht, ja, dass hiermit sozusagen der Peak erreicht ist, was die Wirksamkeit auch von sozialen Netzwerken als Umfeld für Werbetreibende angeht. Weil das ist ja das, sag ich mal, Kernprodukt, das ist das Kerngeschäftsfeld. Ja, das ist ja eigentlich völlig banal.
Naja, also ich finde, das sind jetzt verschiedene Aspekte, die wir da näher beleuchten müssen. Zum einen stellt sich erstmal die Frage, sind diese sozialen Netzwerke, und ich rede jetzt insbesondere von Facebook, Instagram, tatsächlich für B2B gemacht oder haben die einen Business-Content beziehungsweise eine Business-Relevanz oder ist es wirklich die klassische B2C, wo sicher sich auch VD orientieren würde, also wo ich versuche, Endkunden anzusprechen als Unternehmen, um für meine Produkte zu werben. Ich habe tatsächlich zunehmend den Eindruck, dass Facebook an der Stelle eine geringere Rolle auch spielt. Also die Applikationen, die da sind, die zielen natürlich genauso wie auf Instagram auf die Produktwelten ab, die der Kunde wahrnehmen soll. Aber ich glaube, die Dynamik ist eindeutig hier bei Instagram deutlich höher. Und ich glaube, dass das von daher der relevantere Vertriebskanal ist für B2C. Während nochmal für andere Unternehmen, die im B2B-Umfeld unterwegs sind, weder Facebook noch Instagram eine wirkliche Relevanz haben. Das sind dann schon eher LinkedIn oder ähnliche Business-Netzwerke, vormals sicher bei uns auch Xing, dürfte sich in der Zwischenzeit leider auch weitestgehend erledigt haben, weil das alles von LinkedIn absorbiert wird. Aber das ist eigentlich das klassische Umfeld für den B2B-Bereich.
Aber lass uns nochmal die Größe anschauen von der Numero Uno, also sprich von Facebook. Wenn wir jetzt von 3 Milliarden Usern sprechen, ja. Und wir erinnern uns nochmal dran, also wie bist du eigentlich bei Facebook unterwegs? Es geht erstmal darum, dass du beispielsweise ein Personenprofil hast oder du kannst auch ein Unternehmensprofil oder Organisationsprofil oder wie auch immer haben. Und das dritte ist dann sozusagen sind die Gruppen, die auch ja hochrelevant sind, um sich zu organisieren, auszutauschen, Handel zu betreiben oder was auch immer, ja. Die Frage, die man sich natürlich schon stellen muss, ist überhaupt ein Unternehmen oder eine Community in dieser Größenordnung kontrollierbar und handelbar, was Fake News, was Fake Profile und dergleichen angeht? Oder ist es im Prinzip völlig Wumpe? Ja, also kann ja auch sein, dass die Menschen sagen, naja, ist mir eigentlich egal, mit wem ich da gegenüber schreibe und mit dem ich mich austausche und von wem ich da irgendwelche Nachrichten sehe, ob das echt ist oder nicht. Ist mir im Prinzip egal, weil für mich ist die Motivation, in diesem Netzwerk drin zu sein, vielmehr der Unterhaltungswert beispielsweise. Aber das würde ja eigentlich den Ursprung der ganzen Geschichte wieder ad absurdum führen, ja?
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass diese ursprüngliche Idee, wenn ich sie richtig verstanden habe, von Mark Zuckerberg ja tatsächlich diese Bildung einer Community rund um die Harvard University war.
Vor 20 Jahren, muss man sich mal vorstellen. Es ging ja um dieses sozusagen Jahresbuch der Harvard-Studenten.
Richtig. Und wir hatten ja praktisch einen parallele Entwicklung in Deutschland mit dem StudiVZ, das dann später auch übernommen wurde, während eben Mark Zuckerberg das ja weiterentwickeln konnte. Und in deiner Frage waren viele Punkte drin. Das eine ist, glaube ich, und das muss man deutlich auch gerade vor dem Hintergrund der permanenten Diskussion um den Datenschutz, die insbesondere ja bei Facebook eine hohe Relevanz haben, klar auch als Statement fassen. Das sind User, die geben zunächst mal ihre Daten selber her. Ob die sich wirklich bewusst sind, was da im Hintergrund stattfindet und ob irgendjemand bereit ist, die umfassenden Datenschutzrichtlinien von Meta bzw. Facebook überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, was dann im Hintergrund mit dem von ihm bereitgestellten Informationen passiert, das ist eine ganz andere Frage. Da ist der Datenschutz auch, glaube ich, genauso relevant wie umgekehrt sehr sperrig, um den Leuten die bereitwillig sich in solchen sozialen Netzwerken anzumelden, dann doch letztendlich nicht das Bewusstsein zu vermitteln, was sie da gerade tun. Aber ich glaube, die Menschen haben tatsächlich einen gewissen Drang und eine Suche nach Gemeinschaft, nach sozialer Umgebung. Und das erfüllt Facebook in einem sehr modernen Ansatz durchaus. Also Facebook und die anderen sozialen Netzwerke zu unterschätzen in ihrer Relevanz, davor würde ich deutlich warnen. Weil sie gehören in der Zwischenzeit tatsächlich zu einem festen Kommunikationsweg und sie gehören auch zu einem auch über das Regionale hinausgreifenden Community. Wie viele deiner Freunde dort tatsächlich mit dir etwas vorhaben, was du vielleicht nicht so gut findest, das ist eine ganz andere Frage. Das ist eigentlich eine Frage tatsächlich nach der Regulierung, das ist eine Frage nach der Aufsicht, die natürlich bei einem supranationalen Geschäftsmodell auch wieder ein bisschen schwierig zu beantworten ist, weil Facebook ist mutmaßlich in nahezu allen Ländern der Welt erreichbar, weil das eine klassische internetbasierte Anwendung ist, für die es relativ geringe Zugangshürden gibt. Heißt, dass ich eigentlich alle möglichen lokalen Rechte auch miteinander in Einklang bringen muss. Und das ist ja, wie wir in vielen Podcasts schon festgestellt haben, nicht unbedingt die Stärke im Moment, dass wir ein gemeinsames Verständnis haben. Merkt man ja auch in dem immer wiederkehrenden Thema, wie reguliert die EU die Tech 5, also zu denen ja eben Meta / Facebook auch gehört. Und umgekehrt auch selbst in Amerika gibt es ja jetzt zunehmend die Themen, muss man nicht derartige Konzerne in ihrer Macht beschränken, um hier Missstände zu vermeiden. Also sprich, du hast absolut recht, was die Strukturen der Konzerne angeht. Das ist durchaus ein Thema, wo man meines Erachtens genau drauf schauen muss, insbesondere in dem, was die dann damit machen. Umgekehrt fängt das Geschäftsmodell aber eben beim einzelnen User an. Und dieser einzelne User hat durchaus auch nachvollziehbare Motivlagen, sich in diesem sozialen Netzwerk zu betätigen. Problematisch ist, dass er im Regelfall nicht durchdringt, was als Nebeneffekte mit seinen Daten passiert.
Aber vielleicht ist das hier genau der Nukleus, warum Facebook auf Nummer 1 ist, weil sie ganz offensichtlich im Kern etwas ansprechen, etwas bedienen, was als globales Geschäftsmodell unfassbar taugt, ja.
Absolut.
Und darum geht es ja auch in unserer Nummer 1 Staffel. Also was macht die Nummer 1, was vielleicht andere nicht machen? Ich habe, lass uns mal einen kurzen Perspektivwechsel einnehmen. Ich habe auf die Seite von Facebook geschaut, ja.
Du auch.
Ja, kannst du mal sehen. Und ich habe dort natürlich ein bisschen Hintergrundinformationen erhalten zu Facebook. Beispielsweise gibt es Niederlassungen in 80 Städten weltweit. Das ist jetzt, muss ich sagen, nicht unbedingt so verwunderlich. Ja, das haben andere in der Tat auch. Es gibt 17 Rechenzentren weltweit, die übrigens in Zukunft zu 100% durch erneuerbare Energien betrieben werden sollen. Mhm. Ja, also da merkst du schon auch hier unseren ESG-Klassiker, ja. Ja, der natürlich auch für Meta und Facebook höchst relevant ist. Aber was besonders für mich interessant war, und hier können wir doch vielleicht nochmal genauer drauf schauen, waren die Grundsätze, die ich gesehen habe, ja. Und diese Grundsätze, die klingen erstmal ein bisschen wie Blümchenwiese, aber dahinter steckt natürlich schon ein Wumms, ja. Mhm. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, aber die du mir sicherlich beantworten kannst, ob diese Grundsätze im Prinzip das Erfolgsgeheimnis sind von Facebook und ob diese Grundsätze auch von anderen übernommen werden können. Also, es sind insgesamt 5 Grundsätze an der Zahl, die gehen wir jetzt mal staccato-mäßig durch, mein Lieber. Und zwar, Menschen eine Stimme geben ist Grundsatz Nummer 1. Wie siehst du das?
Nachvollziehbar.
Nachvollziehbar ist absolut nachvollziehbar. Ja. Setzt natürlich auch voraus, dass Menschen diese Stimme auch nutzen wollen. Ja,
genau. Also. Und führt natürlich dazu, dass der Algorithmus vielleicht eigentlich ein bisschen anders funktionieren sollte, weil der Algorithmus auch von Facebook führt ja da dazu, dass ich mich zunehmend in Blasen bewege. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen widerstreitend, dem an sich hirnen und sehr demokratischen Ansatz, jedem Menschen eine Stimme zu geben. Wenn die dann aber nur noch gehört wird in einem bestimmten Umfeld, relativiert sich das ein bisschen wieder. Ich glaube auch, da sind wir wieder, wie gesagt, auch wieder bei diesem Thema der Beeinflussung durch die sozialen Netzwerke. Also genau dieser Bereich muss halt extrem manipulationsfrei sein.
Interessanterweise geht ja genau dieser erste Punkt eigentlich ganz gut in den zweiten Grundsatz über. Verbindungen und Communities aufbauen. Also das ist eigentlich das Spannende. Der Algorithmus, der belohnt ja vor allen Dingen auch, sag ich mal, gleichwertiges Denken. Also das heißt, du bekommst, das ist, was du auch gesagt hattest mit Bubble, ja, in der Blase, du bekommst im Prinzip ähnlich denkende oder, sagen wir mal, affine Inhalte immer wieder und immer wieder angezeigt, sodass du am Ende glaubst, die ticken alle so wie du.
Ja, also die Gefahr, dass wir auch bei Facebook befreundet werden, ist relativ hoch. Also
du bist es, der mir angezeigt wird.
Genau. Nee, also aber genau da ist, glaube ich, auch ein bisschen der Hebel aus dem ursprünglichen Geschäftsmodell. Also das ursprüngliche Geschäftsmodell war genau dieses, diese Verbindung, Communities aufzubauen. Je größer Facebook wurde, desto selektiver wurde, glaube ich, auch der Algorithmus. Mhm. Mutmaßlich auch aus einem gewissen Zwang heraus. Also das muss ja auch ein funktionales System bleiben. In der Zwischenzeit hat man dann aber ja den Umsatzbereich, also die Relevanz des Netzwerkes auch für die Werbeeinnahmen und für die Möglichkeiten, diese User direkt anzusprechen, entdeckt. Und damit wird's muss der Algorithmus ja noch zielgerichteter dich ansteuern, wenn er dich ja auch als Kunde begreift und nicht mehr nur als Mitglied einer Community.
Aber das Thema Community, ist das vielleicht nicht sogar das entscheidende Moment, ja?
Das war das entscheidende Moment.
Aber für jedes Unternehmen, also wenn du dir jetzt, was weiß ich, jetzt nehmen wir irgendein Unternehmen, nehmen wir jetzt Wirt beispielsweise, ja, könnte man nicht sogar sagen, es gibt im weitesten Sinne da draußen eine Schrauben-Community,
ja, doch, klar,
die eben das Unternehmen so erfolgreich macht.
Zielgruppengerechte Ansprache ist halt einfach wirksamer, das ist definitiv so. Also. Aber ob die Handwerker, die jetzt für dich vielleicht die Zielgruppe von den Schrauben von Wirt sind, ob die das Bewusstsein hatten, dass sie mit anderen Handwerkern sich zusammenschließen wollen in einer Netzwerk-Community à la Facebook, um dann eigentlich das Tor aufzumachen für die zielgruppengerechte Werbung, da bin ich mir nicht so sicher.
Gut, aber wir sprechen ja auch darüber, was muss ich denn tun, um auf eine Nummer-1-Position zu kommen. Ja?
Ja,
und wenn ich sage, pass auf, für mich als Unternehmen, für egal was, ist das eine ganz wichtige strategische Entscheidung zu sagen, ich möchte eine Community sozusagen aufbauen, bedienen mit meiner Markenwelt, mit meinen Inhalten, dann ist das doch eigentlich eine clevere Geschichte.
Ja, natürlich. Natürlich. Also deshalb, wir haben ja tatsächlich dieses von den besten Lernen und das ist schon außerordentlich erfolgreich. Also, dass Facebook nicht erfolgreich ist, das behaupte ja noch nicht mal ich. Und um diesen Erfolg auch nochmal kurz für alle in Zahlen zu begreifen. Also Facebook hat tatsächlich einen Umsatz von 40,1 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 14 Milliarden US-Dollar. Das klingt ja mal ganz anständig.
Im letzten Quartal.
Im letzten Quartal. Oder? Also,
das ist mal eine gescheite Umsatzrendite, würde ich sagen.
Genau, also von daher, so viel falsch gemacht haben die sicher nicht.
Übrigens soll ja auch erstmalig eine Dividende ausgeschüttet werden, ja.
Ja.
Wir dürfen jetzt natürlich hier keinen Disclaimer machen und so weiter.
Das freut alle. Aber vielleicht machen wir noch die anderen drei Grundsätze, weil sonst gehen die unter.
Nein, richtig. Ich werde doch niemals hier den roten Faden verlieren, mein Lieber.
Wer weiß.
Solange du nicht wieder mit 1860 um die Ecke kommst, wenn du die Chance entdeckst, bin ich ja zufrieden und führe wieder zum Thema zurück.
Der nächste Grundsatz passt aber auch. 1860 ist für alle da.
Facebook ist für alle da, ist einer der Grundsätze von Facebook. Was meinen die denn damit? Du hast im Prinzip eine Technologie zur Verfügung, die eine ganz niedrige Eintrittsschwelle darstellt. Also jeder kommt in das Ding rein.
Also darf ich die Subline allen noch zur Kenntnis bringen?
Jetzt bin ich
Ich zitiere, wir, also Facebook, möchten Technologie allen Menschen zur Verfügung stellen. Punkt. Klingt super. Zusatz des Autors. Jetzt weiter. Anführungszeichen, da unser Geschäftsmodell, also das von Facebook, auf Anzeigen beruht, können wir unsere Services kostenlos anbieten.
Was sagt uns das? Oder was viel, viel wichtiger, was sagt es dir, Karl Christian?
Vorsicht, Vorsicht, das ist ja wie ein Warnschild.
Naja, kommt drauf an. Also, es gibt doch wohl, es gibt doch ja wirklich keinen Menschen auf der Welt, dass es irgendwas geschenkt gibt.
Hier könnte man es tatsächlich verstehen, dass in dem Moment, wo ich meine Daten Facebook zur Verfügung stehe, ich mich umfassend in einem Werbekanal einwilligen lasse.
Richtig.
Also das wird hier schon sehr deutlich, wird aber eben unterschätzt und in den Datenschutzrichtlinien wahrscheinlich leicht überlesen.
Naja, jetzt könnte man sagen, ui, also das Unternehmen, wenn das jetzt schon in den Grundsätzen drin steht, ja, da wird nicht rumgemauschelt oder sonst irgendwas, da wird hundertprozentige Transparenz geschaffen.
Genau, ja, das ist super. Nee, finde ich wirklich.
Ehrlich?
Finde ich wirklich. Leider wird es ja nicht gelesen.
Interessanterweise
hier
kommt
hier
das jetzt.
Hier ist es wirklich klar.
Ah, okay.
Also kostenlose Datenüberlassung zur Bewerbung.
So, und jetzt kommen wir damit zu dem vierten Grundsatz, der da heißt, Menschen und Privatsphäre schützen. Wir verstehen es als unsere Verantwortung, Menschen zusammenzubringen, zu fördern, sie zu schützen und Risiken abzuwenden, damit sie gemeinsam Großes schaffen können. Das macht mich in der Tat so ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt, ja. Weil das, was man da so hört und was man da so sieht und so weiter, also du kennst diesen Ausspruch, die Geister, die ich rief, ja.
Ja, ja, gemeinsam Großes schaffen. Also das ist.
Ja, aber das ist ja völlig, völlig entglitten. Also
ja.
Gemeinsam Großes schaffen, also. Ja, vielleicht lese ich es einfach falsch, ne? Vielleicht habe ich einfach verstanden, gemeinsam Gutes, Großes schaffen, ja? Aber Großes schaffen kann offensichtlich ja auch Schlechtes sein, ja?
Ja, also, wie gesagt, solange.
Oder solange, Schwieriges sein, ja.
Solange Verdachtsmomente im Raum stehen, dass man eben tatsächlich die politischen Systeme beeinflusst, braucht man darüber nicht länger nachdenken. Also, das ist genauso prekär. Wie das Thema die Privatsphäre schützen, das scheint mir auch nur unvollständig gelungen zu sein. Also sprich, da ist schon noch ein bisschen was zu leisten, meines Erachtens.
Letzter Punkt, finde ich aber auch spannend. Wirtschaftliche Chancen fördern. Unsere Tools schaffen gleiche Voraussetzungen, damit Unternehmen wachsen, Arbeitsplätze schaffen und die Wirtschaft stärken können. Naja, also du kannst natürlich schon damit eine Sichtbarkeit erzielen für deine Zielgruppen und wenn das, sag ich mal, du hast ja gar keine Barrieren quasi in den Markt hineinzukommen, sondern jedes Deckelchen kann sozusagen auch sein Töpfchen finden und vice versa auch. Ja, es gibt ja nahezu für jedes Produkt vermutlich einen Abnehmer, oder nicht?
Ja, wahrscheinlich. Und man muss hier tatsächlich sich vor Augen führen, dass über 200 Millionen Unternehmen Facebook nutzen gewerblich. 200 Millionen Unternehmen. Und das finde ich schon beachtlich. Also, dass man hier Geschäft machen kann, scheint ja offensichtlich nachvollziehbar. Was aber auch vielleicht auch, ich befürchte, dass wir ja so ein bisschen auch Richtung Fazit einbiegen müssen. Was man vielleicht an der Stelle schon auch noch bei all der Kritik, in der wir jetzt gesuhlt haben, unterzubringen ist, und eine Kennzahl, die mich sehr positiv beeindruckt hat: Facebook sammelt mehr als 5 Milliarden US-Dollar Spenden ein. Das finde ich tatsächlich umgekehrt auch sehr bemerkenswert, auch gerade wenn wir jetzt nochmal Umsatzgrößenordnungen zu diesen 5 Milliarden Spenden sehen. Das finde ich doch durchaus relevant. Und wenn einen dann immer mal wieder so auf Facebook so Spendenaufrufe erreichen, dann hat man schon das Gefühl, dass die einen tatsächlich, wenn sie denn ernst sind und kein Fake, dass das tatsächlich einen direkt berühren kann. Also hat vielleicht sogar auch in diesen wirtschaftlichen Ungleichgewichten, Herausforderungen, die wir permanent haben durch Kriege oder Hungersnöte oder ähnliches, eine hohe Relevanz.
Absolut, bin ich voll bei dir. Deshalb lass uns jetzt vor allen Dingen auch nochmal so ein bisschen auf Ausblick und wo geht Reise hin abzielen. Denn das ist wichtig. Also das, was, ja, ganz genau, Metaverse, werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Aber vorab möchte ich vielleicht nochmal mit dem Thema aufräumen, was wir ja immer wieder hören, so auf Facebook sind mittlerweile mehr Tote als Lebendige und so weiter. Hast du auch schon mal gehört, ne? Mhm. Stimmt das?
Mhm. Ne? Ja, habe ich gehört.
Hast du auch schon mal gehört, ja. Also, ich hatte da eine Quelle bei der Zeit entdeckt. In welcher Stadt in Deutschland stirbt alle 3 Minuten ein Facebook-Nutzer? Das macht 375.000 Profilleichen. Klingt ja schon auch irgendwie fies, ja. Jährlich. Aus einer Oxford-Studie geht hervor, dass es bis 2070 mehr Tote als lebendige Facebook-User-Nutzer geben wird.
Also ich bin großer Fan der Zeit. Aber natürlich nicht tot ist, ja. Also ich bin ein großer Fan der Zeit, aber ich finde diese Schlagzeile wirklich furchterregend. Also das scheint mir schon auch knapp an der, am Mismatch der Information zu sein. Also ich dachte nämlich tatsächlich lange, dass das wirklich auch so gemeint ist, dass alle 3 Minuten ein Facebook-User stirbt. Also im tatsächlichen Leben stirbt und erst durch die Subzeile, dass das Profilleichen sind, konnte man das dann herleiten. Also scheint mir auch ein bisschen reißerisch geraten zu sein.
Total. Clickbaiting-mäßig.
Ja, genau.
Naja, genau. Ja, und wir alle so wissen, also wenn du, sag ich mal, 3 Milliarden User hast, wissen wir alle, dass die aus den unterschiedlichsten Ländern kommen müssen, liegt ja in der Natur der Sache. Und übrigens hier vielleicht nochmal ein kleiner Sidekick, die meisten sind aus Indien, mit 350 Millionen gefolgt dann von den Vereinigten Staaten und, fand ich eigentlich auch ganz spannend, Indonesien. Deutschland ist mit rund... Im Jahr 2011 waren das 22,1 Millionen. Mittlerweile sind es über 40 Millionen.
Ja. Aber Frage zur Allgemeinbildung. Wie viele Einwohner hat Indonesien?
Das können wir gerne bei einer anderen Nummer 1 Staffel, müssen wir jetzt mal gucken, für was Indonesien irgendwie die Nummer 1 ist.
Ich wollte nur kurz
interessant, du fragst nach meinem Urlaubsleben. Tatsächlich werde ich dort...
Na, echt nach Indonesien?
Ja,
Wahnsinn.
Ja, genau. Wir machen eine kleine Rundreise.
Hotels über Facebook gesucht.
Nicht, aber auch spannend.
Aber bald.
Spannende
aber bald.
Frage, die du...
Der Algorithmus funktioniert.
Auf Facebook-Shopping.
Jetzt.
Hast du denn schon mal was gekauft?
Wir sagen noch dreimal Indonesien und schon hast du die ersten Hotelvorschläge. So funktioniert.
Genau so läuft's, ja.
Genau.
Wenn du sagst, hey Siri, dann geht nicht erst das Telefon an, sondern es war die ganze Zeit schon an.
Oh, genau. Mann.
Hatte ich auch witzigerweise gestern dazu eine Diskussion, ich will's erst.
Aber hat denn Meta auch einen Sprachassistent? Weißt du das?
Nee. Ich weiß es nicht.
Aber es ist interessant, weil die müssen ja eigentlich auch einen haben, oder? Gehört ja heute zum guten Ton.
Genau, deshalb lass uns mal gucken, wo die denn überall so rumwuseln und wo eigentlich die Reise auch hingeht. Ja.
Wir werden es gar nicht wissen wollen.
Das Metaverse.
Ach ja, stimmt, richtig, ja.
Karl Christian im Metaverse. Ich überlege mir gerade, wie dein Avatar da aussieht.
Ich habe die ganze Zeit die Befürchtung, dass irgendeiner mein Haus gekauft hat im Metaverse.
Du hast ein Haus im Metaverse?
Nein, eben nicht. Aber,
ach so.
Aber die Parzellen werden ja offensichtlich dort nochmal neu vergeben und das fände ich schade.
Also ich habe es auf jeden Fall nicht mitbekommen, dass das Metaverse hier jetzt der Riesenbrecher aktuell ist. Du?
Nee, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich nicht vielleicht doch nochmal kommt. Weil ja, das auch das deckt ja irgendwie so eine komische Sehnsucht der Menschen ab. Das haben wir, glaube ich, auch in irgendeiner unserer vielfältigen Podcast-Folgen schon mal beleuchtet, dass die Menschen offensichtlich so in ihrer Vereinzelung, verstärkt auch durch die Pandemie, sich ja ganz stark in der Zwischenzeit auch in diesen sozialen Communities austauschen und sich dort auch zum Teil natürlich ganz anders darstellen als im realen Leben. Mhm. Und da bietet natürlich das Metaverse nochmal alle Chancen, von vorne zu beginnen und jung, erfolgreich, hübsch und was weiß ich was zu sein. Und das halte ich schon für eine Gefahr. Der Mensch neigt zu diesen Selbstbetrügereien und die dann auch noch zum Geschäftsmodell zu verklären, bietet die Chance auf maximalen Verlust. Hm. Also für den Einzelnen. Große Gewinne für die Unternehmen. Und ich finde es auch ganz erstaunlich, ich habe das letztes Jahr irgendwann mal gelesen, dass tatsächlich eine ganze Reihe von auch sehr renommierten Unternehmen da im Metaverse beispielsweise ihre Retail-Standorte, also ihre Verkaufsstandorte gebucht und gekauft haben oder sonst irgendwelche Marktplätze da schon bespielen. Also es scheint doch eine gewisse Relevanz zu haben.
Also was ich mich frage, ob das Geschäftsmodell in dem Metaverse eigentlich ein anderes ist, ja. Also, dass es nicht darum geht, dass du hier den klassischen B2C-Bereich hast, ja, sondern dass das Metaverse vielleicht sogar eher im B2B-Bereich interessant sein könnte. Also sprich, auch da habe ich mal gelesen, könnte durchaus die Strategie hingehen, dass Zuckerberg vor allen Dingen Firmenkunden ins Metaverse locken möchte, um denen eine Infrastruktur zu geben, welche es erlaubt, beispielsweise Meetings effizienter zu machen. Ja, also du erinnerst dich, wie wir heute arbeiten. Wir alle arbeiten im Prinzip in der Office-Welt, mehr oder weniger, ja, und haben dort unseren OneDrive, ja, und wir unsere Teams-Meetings und so weiter und so fort. Und stell dir vor, du hast jetzt eben diese Brille, diese VR-Brille von MetaQuest Pro und bist jetzt in der Lage, Meetings rund um den Globus nochmals anders oder effizienter durchzuführen. Oder stell dir mal vor, was das auch für den Sales-Bereich bedeuten könnte. Ja, also Sales ist ja ganz offensichtlich einer der Berufe, die du nicht einfach, sag ich mal, eliminieren kannst, ja, durch KI, sondern dort, wo auch, sagen wir, in einem bestimmten Bereich das Thema Vertrauen notwendig ist, einen persönlichen Bezug und eine persönliche Beziehung und so weiter aufzubauen, ist das schon entscheidend. Und wenn du jetzt global Geschäfte machst, ja, kann das natürlich auch nochmal hochinteressant sein. Du musst nicht mehr in der Gegend rumreisen, du kannst als Verkäufer mit deinem Salespartner in Neuseeland was weiß ich, ein spannendes, gemeinsames, persönliches Erlebnis haben. Ist das zu spacig? Ist das zu unrealistisch? Oder könnte da tatsächlich ein fetter Zukunftsbereich drin sein? Wie schätzt du das denn ein?
Puh, schwierige Frage. Ich muss zugeben, dass ich da auch mit gewissen Vorbehalten versehen bin, weil ich ohnehin schon das Gefühl habe, der Mensch, das hatte ich gerade eben ja schon gesagt gehabt, neigt dazu, sich immer so ein bisschen selbst zu betrügen. Und wenn das dann auch noch systematisch betrieben wird und wir uns permanent in der Karibik wähnen können, weil uns die Brille vorgaukelt, dass wir gerade unter Palmen wandeln, oder uns die KI und das Metaverse vorgibt, was angeblich um uns herum passiert, dann finde ich das grundsätzlich relativ schwierig. Also natürlich gibt es Applikationen, bei denen es unter Umständen Sinn macht, wobei die Gott sei Dank meinem Eindruck nach noch nicht so weit sind, dass man da wirklich Angst haben muss. Man merkt virtuelle Meetingräume und man merkt virtuelle Messen doch noch ziemlich deutlich. als virtuell und nimmt die nicht wirklich als vergleichbar wahr. Aber wenn die Rechnerleistungen größer werden, wenn die Einbettung zunehmend so wird wie in einem Computerspiel, wo du ja jetzt schon eintauchen kannst, dann steckt da meines Erachtens aber eher eine Gefahr als eine Chance drin in der Gesamtbetrachtung.
Ja, das ist natürlich schon auch spannend, wenn du siehst, also wie hat sich das Unternehmen in den letzten 2 Jahrzehnten, seitdem es überhaupt existiert, entwickelt, welche Akquisitionen wurden gemacht, welche großen Schritte wurden getan, beispielsweise als Meta sozusagen als Dach auf Facebook draufgekommen ist, dass irgendwann auch eben der Messenger-Dienst WhatsApp gekauft worden ist. Das war genau eigentlich vor 10 Jahren, kann man ziemlich genau sagen. Übrigens, vor 10 Jahren wurde auch Oculus VR übernommen.
Augmented Reality.
Ja, ganz genau. Ja. Also sprich, genau die Brille war vor 10 Jahren. Aber klar, da hattest du natürlich noch Wahnsinnsengpässe, was Rechenkapazitäten und dergleichen angeht. Aber wenn du jetzt über die neuen Rechnermöglichkeiten, Quantencomputer und so weiter sprichst oder anschaust, was dort passiert oder OpenAI oder neue Applikationen wie jetzt beispielsweise Sora, welche erlauben soll, ohne weiteres auch Filme selbst zu produzieren, da kann es schon sein, dass hier langfristig betrachtet Meta, einfach neben Facebook, sich eine sehr komfortable Ausgangsposition gebracht hatte.
Also das ist ganz sicher so und ich glaube, dass die Verantwortlichen bei Meta schon durchaus wissen, was sie da anstreben, dass das länger geht und dass das die eine oder andere technische Restriktion im Moment noch hat. Das sagt, glaube ich, nichts darüber aus, wie erfolgreich das dann am Ende werden kann. Ich glaube nur, diese auch vielfach schon angesprochene menschliche Komponente und auch die Überforderung von Menschen sollte man da nicht ganz vergessen.
Abschließende Frage. Wie sehr steht und fällt der Erfolg des Unternehmens an den Gründer, Mark Zuckerberg? Ist ja schon auch erstaunlich, dass der das ja über die gesamte Dauer der Zeit als Verantwortlicher, natürlich mit seinem Stab, managen konnte, aber es gab auch andere Unternehmen, wo irgendwann mal die Numero Uno gehen musste, ja, und er hält sich ja wacker.
Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob Facebook tatsächlich denkbar ist ohne Zuckerberg, Meta jedenfalls, glaube ich. Mhm. Also da ist er bei weitem ja nicht so die 1:1 Bezugsperson und das stellt ja auch die Frage, die ja auch immer mal wieder schon kam, wie werden denn eigentlich dann diese sozialen Plattformen auch miteinander wirklich verschmolzen? Das ist ja derzeit auch eher nebeneinander. Also sprich, im Zuge der Weiterentwicklung des Geschäftsmodells von Meta könnte es aus meiner Sicht durchaus sein, dass dann auch Mark Zuckerberg an Relevanz verliert, weil einfach tatsächlich auch andere Spieler noch in die Relevanz kommen.
Die größte Gefahr, lieber Karl Christian, für eine Nummer 1 Position ist, wenn einer vorbeikommt, der es besser, das besser macht und anders macht. Und darüber möchten wir auch in unserer Staffel sprechen, auch in der nächsten Folge, ob ein anderer Gigant aus der Online-Welt das Zeug hat, diese Nummer 1 in der Community vom Thron zu stoßen, obwohl das Geschäftsfeld ganz anders ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Der eine hat ein werbefinanziertes Geschäftsmodell, der andere, wir sprechen über den größten Online-Shop der Welt, ein anderes Geschäftsmodell. Machen wir mal einen kleinen Spoiler, Karl Christian. Hätte der andere überhaupt das Zeug, beispielsweise Facebook, vom Thron zu stoßen?
Ja, bisher.
Was wäre
also,
denn?
Das Geschäftsmodell ist ja komplett unterschiedlich.
Ja, also wir reden, aber er könnte ja trotzdem eine Community hinten dran bauen.
Ja, aber die müsste halt erst bauen. Und ob dann jeder, wir lüften das Geheimnis, Prime-Kunde, also Amazon-Kunde, dann zwangsläufig auch in diese Community gehen würde, wage ich jetzt zunächst mal zu bezweifeln.
Darüber werden wir uns das nächste Mal unterhalten.
So machen wir das.
Ihr Lieben, herzlichen Dank für euer Interesse. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und seid vor allen Dingen das nächste Mal wieder mit am Start. In 2 Wochen ist es soweit. Und damit ihr das Ganze nicht verpasst, bitte abonniert unseren Kanal und aktiviert auch gerne das Glöckchen. Dann werdet ihr nämlich informiert, wenn eine neue Folge da ist. In der Regel jeden Dienstag ist es soweit, sodass ihr euch darauf freuen könnt.
Genau, und schreibt uns gerne in den vielfältigen Kommentarmöglichkeiten, wie ihr unsere Sendung findet und was ihr euch an Verbesserungen wünscht.
Genau, dafür einfach gerne den Kai Christian oder auch mich bei LinkedIn adden. Und dann seid ihr direkt mit uns persönlich im Kontakt und können wir uns gerne jederzeit austauschen.
So machen wir das.
Also, bis dann. Alles Gute,
mein Lieber. Vielen Dank.
Wünsche dir was.
Danke dir.
Ciao, tschüss. Ciao.
Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.